Anna schreibt einen Brief an Gott.
Ach, Mr. Gott, es gibt so viele Sachen, die ich gern schreiben würde, aber die Worte wollen nicht, weil ich sie nicht alle kenne. Und der Bleistift will manchmal nicht und das Papier auch nicht. Über das Liebhaben ist es am schwersten zu schreiben. Finn findet es auch schwierig. Aber versuch's doch mal, hat er gesagt. Liebhaben ist eine komische Sache, weil man es nicht sehen kann und nicht hören und auch nicht anfassen. Woher weiß man dann, ob es sowas überhaupt gibt? Ich meine, wie soll man wissen, ob einen der andere lieb hat? Schön wäre, wenn man nur für die zu sehen wäre, die man lieb hat. Dann wüsste der andere gleich Bescheid. Nein, nein, hat Finn gesagt. Das ist das Beste am Liebhaben, dass man nicht genau weiß, was es ist und wie es weitergeht, wann es angefangen hat und ob es sich wirklich lohnt. Weil es oft mehr traurig ist als zum Freuen. Ach, Mr. Gott, warum hast du das Liebhaben gemacht, wenn es so schwierig ist? Anna. Ich finde diesen Kinderbrief herrlich, weil er so ehrlich ist. Ohne Schönfärberei, aber doch voller Sehnsucht nach echter Liebe. Und er deutet dieselbe Spannung an, die das Anspiel vorhin anschaulich gemacht hat. Die Schöpfungserzählung aus Genesis 2, der heute Predigt zugrunde liegt, ist für mich weit mehr als ein Bericht, was, wann, wie passiert ist. Sie erzählt, wie Gottes Liebe für seine Menschen praktisch und konkret wird. Es ist eine Liebesgeschichte zunächst zwischen Gott und Mensch. Und Gott wird in dieser Geschichte, wir werden sie gleich hören, Gott wird da fast menschlich beschrieben, als wenn er durch Versuch und Irrtum so schließlich zum Ziel kommt. Und dann beschreibt diese Schöpfungserzählung, wie die Liebe zwischen Menschen gelingen kann, zunächst und unübertroffen die Liebe zwischen Frau und Mann. Hören wir aus 1. Mose 2, die Verse 4 bis 25. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme. Der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havilah. Dort findet man Gold, und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man dort Betulachharz und den Edelstein Shoham. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und all die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte, Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weib anhangen. Und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib. Und sie schämten sich nicht. Auch wenn es in unserem Text um mehr geht als allein um die Schöpfung der Frau, so ist die ganze Erzählung so komponiert, dass alles genau darauf hinausläuft. Bis zu ihrem Höhepunkt, als Adam in seinem Freudenschrei ausspricht: Das ist der Clou, das ist es, jetzt passt's. Das ist genau das, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe, ohne eigentlich genau zu wissen, wonach ich gesucht habe. Oder, wie vorhin, wie Messer und Gabel zueinander sagten: Du bist genau das, was ich brauche. Zart, schmiegsam, aber doch stabil. Energisch, praktisch und handlich. Handlich? Naja. Oder die Gabel. Und du bist das, was ich brauche. Du kannst mich beschützen, denn du bist aus hartem Stahl. Du kannst scharf denken und lässt dir nicht alles gefallen und aufladen wie ich. Lass uns heiraten, lass uns gemeinsam durchs Leben gehen. Ich spieße alles auf und du schneidest es zurecht. Zunächst erzählt dieser Schöpfungsbericht anschaulich und in ganz menschlichen Bildern, wie gut es Gott mit dem Menschen meint. Was Gott sich alles ausgedacht hat, um ihn zu beschenken. Das ist Liebe. Da macht sich einer fantasievolle Gedanken, was dem anderen gut tun könnte. Was uns Freude macht. Was zum Gelingen unseres Lebens beiträgt. Und er schafft ein Paradies auf Erden. Und es ist ein erzählerisches Staunen darüber, wie wunderbar Gott uns geschaffen hat. Ganz wie der Psalm 139 das komprimiert betet: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Also zunächst ein Blick auf die Schöpfung des Menschen. So auch meine erste Überschrift: Gott schafft den Menschen. Die Erde wird uns beschrieben als noch ziemlich unfertig. Doch keine Sträucher, kein Kraut, kein Regen. Richtige Öde. Nur eine aufsteigende Feuchtigkeit drängt die Erdoberfläche. Den Ackerboden, wie man übersetzen müsste, die Adama im Hebräischen. Da machte Gott der Herr den Menschen Staub von der Ackererde, wörtlich übersetzt. Afar min ha-Adama, Staub von der Ackererde. Das klingt wenig attraktiv. Heißt das nicht, dass wir der letzte Dreck sind? Staub von der Ackererde, sozusagen ein Billigprodukt aus Nahost? Und tatsächlich, wie erdverbunden der Mensch ist, kommt allein in seiner hebräischen Bezeichnung zum Ausdruck: Adam. Adam von der Adama. Erde oder Erdkrümel von der Erde. Das ist Mensch. Also nicht in erster Linie ein Personenname, sondern eine Beschreibung. Das sind wir. Ein Ackerkrümel. Na wunderbar. Unsere Vergänglichkeit ist in diese Bezeichnung hineingelegt. Der Mensch ist alles andere als göttlich. Irdisch ist er. Ganz und gar irdisch. Und dann fragt Psalm 8: Was ist der Mensch? Er fragt es zurecht: Was ist er schon? Was ist er wert? Aber der Psalm 8 fragt nicht nur, er staunt vor allem und wundert sich über Gott. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Wie kommt es, dass du, Gott, dich für uns Erdlinge interessierst? Und mehr noch, der Psalm spricht die Erfahrung aus, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Von welcher Herrlichkeit und welcher Ehre ist hier die Rede, wenn Ackererde die Bezeichnung ist? Staub, der zwischen den Fingern zerrinnt? Wie drückt sich dieses wenig niedriger als Gott aus? Gott blies ihm den Lebensodem in seine Nase, lesen wir. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Lebendiges Wesen, Nefesh Chaya im Hebräischen, das steht bei allen Tieren auch. Genau dieselbe Bezeichnung. Lebendiges Wesen, Nefesh Chaya. Steht überall drüber, auch bei den Tieren. Aber dass Gott Lebensodem einhaucht, das wird nur über den Menschen gesagt. Gott haucht Leben ein, das wird am Atmen sichtbar. Ein lebendiger Mensch zeichnet sich äußerlich sichtbar dadurch aus, dass er atmet. Ein Toter tut das gerade nicht. Aber dahinter steckt mehr, denn dieser Lebensodem hebt den Menschen ja gerade vom Tier ab, das ja aber auch atmet. Ganz oft wird das Wort Lebensodem im Alten Testament parallel verwendet mit Ruach, Geist. Oft, wenn auch nicht in unserem Text, steht Ruach, Geist, für Lebensodem. Das heißt, was den Menschen einmalig in der Schöpfung auszeichnet, ist, dass er im wahrsten Sinne des Wortes von Gott begeistert ist. Einmalig ist sein Bewusstsein, das nicht zuletzt die Frage in ihn hineinlegt, wer bin ich? Warum bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und bei Frauen kommt noch eine Frage dazu, was ziehe ich an? Das sind Fragen, die stellt sich ein Tier nicht. Schließlich sagt der göttliche Lebensodem über den Menschen, er hat sein Leben aus Gott. Wir sind ohne Gott nicht denkbar. Wir sind von ihm ins Leben gerufene. Das ist es, was den Menschen so heraushebt, so wenig niedriger als Gott macht. Wir sind von Gott Begabte und Beschenkte, von Gott begeisterte Menschen, bei allem Irdischsein. Wir sind Menschen als Gegenüber zu Gott. Wir sind fähig, auf ihn zu hören, fähig, ihm zu antworten, fähig allerdings auch, uns zu verschließen. Und noch eins wird damit gesagt, unseren Wert bei Gott erhalten wir nicht durch alles Irdische, das Materialistische oder so, woran wir oft unseren Wert messen. Du bist, was du hast. Vor Gott sind wir unabhängig davon wertvoll. Einfach nur, weil er uns geschaffen hat, weil er uns haben wollte, so wie wir sind. Darum sind wir wertvoll, darum liebt uns Gott. Und darum sorgt er sich so rührend um uns, wie der Fortgang der Geschichte noch zeigen wird. Meine zweite Überschrift, das Paradies auf Erden. Da wird uns Gott so richtig einfühlsam und ganz auf uns bedacht beschrieben. Gott kann sich so an seinem Geschöpf freuen, dass es nicht einfach der Ackererde überlässt. Den Menschen schafft und sagt, ja so, na, lauf mal los und sieh mal zu. Gott pflanzt einen Garten für den Menschen. Das liest sich so, aber das ist im Grunde eine unglaubliche Religionskritik der Bibel. Wenn man im Umfeld, im religiösen Umfeld der Bibel mal guckt, dann gibt es in anderen Schöpfungsberichten, dass auch das Götter Menschen schaffen. Da werden auch Gärten gepflanzt, alles auch. Aber einen anderen Hintergrund, da schaffen Götter Menschen, damit die Menschen den Göttern einen Garten pflanzen und den versorgen und sich darum kümmern, dass die Götter drin wandeln können, es sich gut gehen lassen. Dazu ist der Mensch da. Er ist geschaffen, um den Göttern zu dienen, den Garten anzupflanzen und zu pflegen. Und was lesen wir hier? Dass Gott einen Garten für den Menschen pflanzt. Das ist verdrehte Welt. Eine ungeheure Aussage. Und dieser Garten wird uns beschrieben mit vielen unterschiedlichen Obstbäumen. Verlockend anzusehen und gut zu essen. Ein richtiges Paradies eben. Apropos Paradies, es wird uns nicht als Schlaraffenland beschrieben. Und der Herr nahm, Gott, der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Also doch Arbeit. Ja, Arbeit gehört zum Paradies. Vielleicht haben wir uns das Paradies immer anders vorgestellt. Doch Arbeit ist ein Stück Paradies und gehört zum Wesen des Menschen. Hier findet der Mensch Sinnerfüllung und darf selbst schöpferisch tätig sein. Dass Arbeit mit Belastung, mit Überforderung zu tun bekommt und in vielerlei Hinsicht zum Problem geworden ist, das hängt mit dem Beziehungszerbruch zusammen, den dann nächste Woche Kapitel 3 beschreibt. Als der Mensch lieber selber Gott spielen will und Herr über Gut und Böse sein will, da fängt die Arbeit an zu stinken. In Eden fehlt die Mühsal der Arbeit, die Fruchtlosigkeit und die Sinnentleerung. Mit dem Garten Eden, das wohl so viel wie Umwallung heißt, gibt Gott also einen Schutzraum. Das ist die Brücke zur vorigen Woche. Ja? Gibt Gott einen Schutzraum, wo der Mensch in der Gegenwart Gottes selbst schöpferisch aktiv sein darf. Wir merken wieder, Schutzraum braucht eine Umwallung, braucht auch eine Grenze. Sonst ist es kein Schutzraum. Lebensraum braucht die Grenze. Auch der Garten Eden ist deswegen umzäunt, umgrenzt, um geschützt zu sein. Ich glaube manchmal, das ist ein sehr schönes Bild, dieses Paradies, wie ich es in der Bibel lese, ist ein schönes Bild für Gemeinde. Es ist nicht immer alles paradiesisch, aber Gemeinde darf ein Ort sein, wo Menschen sich ausprobieren dürfen. Deswegen finde ich es stark, dass ihr als Jugend heute die Leitung macht und dass hier Menschen sich ausprobieren dürfen und nicht nach Leistung bewertet werden, sondern einfach sich ausprobieren dürfen. Ich sage euch einfach mal, mein Sohn wäre nicht auf dem Weg, Pastor zu werden, wenn er nicht in unserer vorigen Gemeinde einfach Raum gehabt hätte, dass ihm Leute gesagt haben, probier, mach einfach mal. Dann hat er mal gepredigt und egal wie das war, die Leute haben geklatscht, einfach weil sie es geschätzt haben, dass er es gemacht hat, weil sie ihm Raum gegeben haben und daran ist er gewachsen. Und das erlebe ich in dieser Gemeinde hier, dass hier Menschen wachsen dürfen und sich ausprobieren dürfen und nicht diesen oft harten Kriterien auf dem Markt ausgesetzt sind, sondern einfach einen Schutzraum haben, erwachsen zu werden, groß zu werden und nicht perfekt sein zu müssen, nicht nach Leistung bewertet zu werden, einfach sein zu dürfen. Das ist für mich Gemeinde. Stück Paradies. Ja, das Bebauen und Bewahren, das macht den Menschen zu Gottes Mitarbeiter. Der Mensch ist also nicht Diener oder gar Sklave Gottes, sondern Mitarbeiter Gottes. Das ist ein großer Unterschied. Gott verpachtet dem Menschen sozusagen seinen Garten zum Nulltarif und sagt, freu dich dran und mach was draus. Unter dieser Prämisse muss auch die Einschränkung gesehen werden, die Gott in diesem Zusammenhang anspricht, wenn er sagt, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Klammer auf, jetzt könnte man extra Predigten machen, warum stellt dann Gott so einen Baum in den Garten, wenn er dann sagt, aber davon sollst du nicht essen. Das wird jetzt zu weit, das ist eine philosophische Frage, die der Text nicht stellt und auch deswegen auch nicht beantwortet. Ja? Also warum gibt es das Böse in der Welt? Können wir eine extra Predigt darüber machen. Aber so wie wir Menschen nun einmal sind, hören wir nicht zuerst, du darfst essen, das ist übrigens das erste Gebot der Bibel, du sollst essen. Ne? Schön. Ne? Das hört der Mensch nicht, sondern zuerst hört er das Verbot. Der verbotene Baum macht uns den ganzen Garten madig. Gott ist ein Gott der Verbote. Alles, was Spaß macht, ist verboten. Aber stimmt das? Oder entspringt das unserer einseitigen oder vielleicht sogar falschen Wahrnehmung? Gott schenkt uns einen großartigen Lebensraum und gewährt uns damit unheimlich viel Freiheit und Gestaltungsmöglichkeit. Von allen Früchten darfst du essen. Wie gesagt, das erste Gebot der Bibel. Du darfst essen. Du sollst es dir gut gehen lassen. Es ist alles bereitet. Was Gott hier tut, ist alles andere als Beschneidung. Es ist Freizügigkeit, Weitherzigkeit, fast grenzenlose Freiheit mit einer einzigen Einschränkung. Es ist vielleicht so, als wenn ich jetzt mein Auto dir einen Schlüssel gebe und sage, ja, nimm mein Auto, fahr wohin du willst, komm wieder, wann du willst, nur tu mir einen Gefallen, fahr nicht bei Rot über die Kreuzung. Bin ich dann kleinlich? Bin ich dann im Spielverderber? Über unsere Schöpfungsgeschichte steht Gottes Großzügigkeit, seine Liebe und Fürsorge, zu der eben auch Begrenzung gehört. Gottes Fürsorge und Großzügigkeit ist aber mit dem Garten noch lange nicht erschöpft. Gott stellt plötzlich einen Mangel fest. Gott stellt den Mangel fest, noch nicht mal der Mensch. Gott stellt ihn fest. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der Mensch ist von seinem Wesen her ein Gemeinschaftswesen, ein Beziehungswesen, auf Beziehung angelegt. Das widerspricht zwar unserem Streben nach Unabhängigkeit, wir wollen lieber alleine zurechtkommen, aber Einsamkeit, und wer das kennt, weiß es, macht krank. Deswegen meine dritte Überschrift, Gott schafft die Ehe. Zunächst, so wird uns in sehr menschlicher Redeweise berichtet, versucht es Gott mit der Schöpfung der Tiere, die er dann dem Menschen zuführt. Aber, so stellt sich heraus, das ist es wohl nicht. Da fand sich keines, das als Entsprechung zum Menschen geeignet wäre. Versuch und Irrtum. Und darauf folgt die eigenartige Geschichte mit der Frau aus der Rippe. Warum schafft Gott die Frau aus einem Teil des Mannes? Wird damit sichergestellt, wer hier der Chef ist? Ganz sicher nicht. Das Herrsein des Mannes über die Frau wird zum ersten Mal nach dem Ausbruch der Sünde erwähnt. Zudem ist Luthers Übersetzung, die ich hier bewusst gewählt habe, von 1984, wo es heißt, eine Gehilfin, die um ihn sei, ist völlig irreführend. Das ist eigentlich falsch übersetzt. Richtig übersetzt muss es heißen, eine Hilfe, die ihm entspricht. Und Luther 2017 hat es genau so. Auch das Wort Hilfe ist wohl nur deswegen beibehalten, weil es ja zunächst auf die Tiere bezogen war und dort verwendet wurde. Die gleiche Wortformel wird eben hier wiederverwendet. Wo es um die Tiere ging, ja, Rinder, Schafe, Ziegen, Esel, Hund. In der Folgezeit, auch im jüdischen Recht, war die Frau tatsächlich Eigentum des Mannes. Eben wie Rinder, Schafe, Ziegen, Esel, Tisch, Stuhl und so weiter. Aber schöpfungsgemäß ist das nicht. Es geht zwischen Mann und Frau nicht um Unterordnung, sondern um Zuordnung. Es geht um kein Über- oder Untereinander, sondern um Miteinander, um einander entsprechen, wie Messer und Gabel. Die Rippe, beziehungsweise fehlende Rippe, also beim Mann fehlt sie dann, ja, die symbolisiert die Zusammengehörigkeit von Mann und Frau. Ohne Frau fehlt dem Mann sozusagen etwas. Das gilt natürlich auch umgedreht. Das bringt der begeisterte Mann ja beim Anblick der Frau auch zum Ausdruck. Jetzt hat er die Entsprechung gefunden. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Mit diesem Wortspiel versucht Luther das hebräische Wortspiel von Ish und Isha, Mann und Frau, nachzuempfinden. Im Englischen klingt das besser, wenn man Man und Woman sagt. Aber die Rippe ist für mich noch etwas anderes, ist für mich noch ein anderes ausgezeichnetes Bild. Der Mensch nämlich, der muss begreifen, dass es Partnerschaft nicht zum Nulltarif gibt. Partnerschaft heißt Hingabe. Ich gebe dir Anteil von mir, von allem, was mich ausmacht. Ich teile mich dir vorbehaltlos mit und ich nehme vorbehaltlos Anteil. Ohne solche vorbehaltlos ehrliche Hingabe ist die Ehe von vornherein zum Scheitern verurteilt oder sie wird nie eine echte Partnerschaft. Die Rippe ist schließlich ein Bild dafür, warum Ehescheidung so dramatisch ist. Geht die Frau, nimmt sie ein Stück des Mannes mit. Auch das gilt natürlich umgekehrt. Aus all diesen Aussagen schlussfolgern die Schreiber dieser Schöpfungsgeschichte ja den Spitzensatz: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Das heißt, die Zusammengehörigkeit von Mann und Frau ist so stark, dass sie die Verbundenheit zwischen Kindern und Eltern ablöst. Und das ist eine ganz starke Bindung. Also gerade eine Mutter-Kind-Beziehung ist eigentlich unübertroffen. Aber die wird hier zugunsten der anderen gelöst. Hier steht sozusagen Naturrecht gegen Naturrecht. Auf der einen Seite das Recht der Familie und Sippe, auf der anderen das durch die Ehe begründete Recht der Gemeinschaft zwischen Frau und Mann. Und das Letztere soll das Stärkere sein. Hier wird auf ein Konfliktpotenzial aufmerksam gemacht. Eigenartigerweise wird der Mann genannt, der Vater und Mutter verlassen wird. Und das widerspricht orientalischer Ehesitte, nach der die Frau ihr Elternhaus verlässt und auf den Hof der Schwiegereltern zieht. Vergleich im Neuen Testament das Gleichnis zu 10 Jungfrauen. Ja? Der Bräutigam zieht aus, um seine Braut heimzuholen. Der bleibt schön zu Hause. Die Frau zieht aus. Das heißt, der Frau muss es in diesem Kontext überhaupt nicht gesagt werden, dass sie sich lösen muss vom Elternhaus. Die macht das ja, automatisch, ob sie will oder nicht. Nun wird es aber dem Mann gesagt. Dem Mann, der überhaupt nicht selbstverständlich Vater und Mutter verlässt. Auch hier muss eine klare Ablösung geschehen, damit eine eindeutige Bindung an die Frau möglich wird. Wo diese Loslösung nicht stattfindet, ist die Ehe höchst gefährdet, ein häufiger Konfliktbereich. Wichtig erscheint mir, dass die Aufgabe der Loslösung der Sohn-Tochter-Generation aufgetragen wird. Von den Eltern wird das Verlassen nicht erwartet. Sie allerdings müssen lernen, loszulassen. Andernfalls zerstören sie die Ehe ihrer eigenen Kinder, was oft genug passiert. Der Mann also wird Vater und Mutter verlassen und seinem Weib anhangen und sie werden sein ein Fleisch, heißt es weiter. Anhangen ist Luther, wörtlich übersetzt steht da, er wird sich an seine Frau kleben. Als Ex-Tischler fiel mir da was ein, Leimholz. Wer in diesem Buch groß geworden ist, weiß, wovon ich jetzt rede. Das ist was Besonderes und was Gutes, Leimholz. Das wird sehr viel verarbeitet. Und als Tischler habe ich gelernt, dass wenn man das zusammenklebt, zwei Stück Holz, wo ich miteinander verleimt, dann ist diese Klebefuge in aller Regel, wenn es gut gemacht ist, stabiler als das Holz drumherum. Also wenn man das zerbricht, dann bricht es nicht an der Klebefuge. Ich erzähle euch viel Zeug. Ich habe jetzt mitgebracht. Das sind zwar jetzt ein bisschen mehr als zwei Stücke Holz, aber ihr seht, halt, immer die saubere Seite. Das sagt ein anderer. Hier ist zum Beispiel eine ganz deutliche Klebefuge. Ich würde es mal versuchen, einen Test zu machen. Zwei starke Männer. Wer kommt mal nach vorne? Ob nur ein gelernter Tischler oder nicht, ist egal. Es geht nur darum, Holz zu zerbrechen. Ich habe Tischler gelernt, ich weiß es. Genau. Noch jemand? So müssen wir das zusammen machen, aber es gehört
nicht. Hier, guckt, jetzt hier. Nicht über den Kopf halten.
Also wie ihr das jetzt macht, das ist eure Sache. Ne? Über das Kniebrecht. So. Also nicht hier brechen so. Ja, ich bin dankbar. Ich wusste nicht, ob's. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein Applaus für. Ich war mir nicht sicher, ob es funktioniert, weil es ist Baumarkt, Holz. Und das Zweite ist, es stand jetzt schon bei mir lange in der Garage. Das hatte ich mal. Ja, es stand lange in der Garage und da ist mal feucht, mal trocken, da weiß man nicht. Aber es hat insofern ganz sehr gut geklappt, als dass es nicht an der Klebefuge gebrochen ist, sondern dazwischen. Und ja, man sieht, das ist. Selbst wenn ich es einfach wieder leimen und dann zusammenkleben, schwierig, ne? Also jetzt denken wir es nochmal kurz zusammen, vor dem Zerbruch. Dieses Leimholz, wenn es so zusammen ist, ich weiß im Kopf, das sind eigentlich zwei Hölzer mit einer eigenen Geschichte. Die Anzahl der Jahresringe ist unterschiedlich. Wo es gewachsen ist, mag unterschiedlich gewesen sein. Ne? Wo der eine Baum gewachsen ist, der andere. Aber dann sind die beiden miteinander verklebt. Und jetzt ist es, auch wenn es eigentlich zwei Hölzer sind, nur noch ein Holz. Wenn ich das eine durch die Abrichte schiebe, also behandle mechanisch, dann kann ich das nicht nur mit dem einen machen, es ist immer mit beiden. Wenn ich da drüber streiche, ich kann versuchen, ganz nur das eine zu streichen, aber es ist immer Behandlung des ganzen Brettes. Auch jede Schramme, selbst wenn es nur hier eine Schramme ist, es betrifft auch die andere Seite, es betrifft beide, es verletzt beide. Und deswegen finde ich dieses Bild, was die Bibel hier braucht, vom Verklebtsein, finde ich so schön. Als Tischler zumindest finde ich das schön. So, und dann wird eben auch deutlich, wenn es zerbricht, dann ist da nicht einfach, dass man sagt, ja, wie vorher. Nee, es ist nicht wie vorher. Es bricht eigentlich nicht einfach an der Klebefuge, dass man sagen kann, so, es lebt wieder jeder sein Leben wie vorher. Nein, jeder nimmt vom anderen was mit. Das reißt hüben und drüben rein. Und wenn ich jetzt sage, ich will jetzt hier wieder ein anderes Brett, hier, was hat die Gabel gesagt, nehme ich mal das Messer, ich nehme mal eine andere Gabel, tue mal so, das wäre eine andere, ja, das wird nichts. Wenn das was werden soll, dann muss ich da einiges dran arbeiten, dann muss ich das über die Abrichte schieben, bis das wieder eine ordentliche Fuge ist, die man verkleben kann. Also, das macht viel Arbeit, da fallen Späne, nochmal Verletzungen, an den Verletzungen drangehen. Das ist also ein richtiges Arbeitsprojekt. Und trotzdem wird dieses Brett nie wieder so sein, wie es vor der Verklebung war. Es wird verändert sein. Jetzt könnte man natürlich sagen, wie vorhin hat es die Gabel gesagt, ich würde besser gleich alleine bleiben oder so. Nee, glaube ich nicht. So, jetzt muss ich auch mal gucken, wo ich in meinem Konzept bin. Ja, es kann Situationen geben, wo eine Trennung unausweichlich ist. Das gibt es leider. Aber leichter wird es dadurch nicht. Aber was hilft, ist doch, das Bild der Rippe ins Leben zu übersetzen. Das heißt, sich selber dem anderen mitteilen. Mit dem anderen wirklich das Leben teilen, üben. Und von Gott lernen, was Liebe meint, nämlich Gutes für den anderen wollen, fantasievoll Ausschau zu halten, was ihm oder ihr gut tut, was ihr oder ihm hilft, dass das Leben gelingt, die Andersartigkeit des anderen als Gewinn betrachten wollen und nicht als zu beseitigendes Übel. Eine letzte Überschrift: geheilte Beziehung. Das Modell meines Leimholzes kann ja nicht nur Pate stehen oder muss nicht nur Pate stehen für die Beziehung zwischen Frau und Mann. Auch wenn das die intimste Beziehung ist, beschreibt dieses Bild eigentlich jede enge Beziehung. Eine zerbrochene Freundschaft, enttäuschtes Vertrauen, hinterlassen Verletzungen. Und es funktioniert eben nicht, dass man einfach mit Schwamm drüber den Zerbruch wegwischt. Einfach wieder Leim dazwischen und dann geht das wieder. Das wird nichts. Das folgende Kapitel aus dem ersten Mosebuch, werden wir uns nächste Woche damit befassen, das beschreibt, wie genau dieser Vertrauensbruch, dieser Beziehungsbruch zwischen Gott und Mensch passiert. Als der Mensch das Vertrauen Gottes missbraucht. Auch hier reicht nicht einfach Schwamm drüber. Und es hat nichts damit zu tun, dass Gott nun die beleidigte Leberwurst spielt oder auf stur schaltet, sondern weil es eben solche nachhaltige Verletzungen gibt. Das ist richtig rau, kann man richtig schiefer einziehen, richtig verletzt. Auf beiden Seiten. Da reicht kein, irgendwie wird schon am Ende alles gut. Da muss die zugefügte Verletzung, die Bibel nennt das Sünde, weggehobelt werden. Vergebung also muss geschehen. Da muss Heilung passieren. Und das kann schmerzhaft sein. Nicht nur der gottlose Mensch ist verletzt, sondern auch Gott. Und Gott zeigt seine Verletzung in dem Mann am Kreuz. An Jesus können wir die Verletzung Gottes sehen. Ja, Gott ist verletzt. Und dieser Jesus am Kreuz, der trägt die Wunden, die wir Gott zugefügt haben. Könnt ihr in Jesaja 53 nachlesen. Aber gerade über diesen Jesus lesen wir, dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Gottes Liebe zu uns ist so fantasievoll. Gott findet einen Weg zu uns, die wir Gott einen alten Mann sein lassen haben oder einen Spaßverderber. Und Gott heilt diesen Riss. Nicht oberflächlich, sondern von innen heraus. Jesus wird im Bild gesprochen, diese Rippe des Vaters im Himmel. Diese Rippe des Vaters im Himmel, durch die Gott sich mitteilt. Mit Jesus gibt Gott sich selber her und verbindet sich mit uns. So wie Gott damals alles getan hat, damit das Leben der Menschen gelingt, tut er das auch heute. Jesus will unsere Beziehung wieder heil machen, unsere Beziehung zu ihm, unsere Beziehung untereinander. Die können heil werden. Lieber Mr. Gott, schreibt Anna, ne? Lieber Mr. Gott, warum hast du das Liebhaben gemacht, wenn es doch so schwierig ist? Wohl, weil die Liebe, obwohl sie so zerbrechlich ist und auch Arbeit macht, das Größte und Beglückendste ist, das es auf dieser Welt gibt. Zwischenmenschlich und zwischen Gott und uns. Amen. Amen.